Letztes Mal haben wir uns mit unserer Erwartung beschäftigt. Dass es eigentlich etwas ganz Zentrales im Glaubensleben ist, dass wir auf Jesus warten. Ein christliches Leben, das nicht mit dieser Wirklichkeit rechnet, ist nicht wirklich christliches Leben. Der Gläubige wartet auf Jesus. Und Gemeinde Jesu wartet auf Jesus. Und aus dieser Perspektive heraus gestaltet sich christliches Leben im Wissen, heute oder morgen oder übermorgen, Jesus kann jederzeit in Erscheinung treten. Deshalb sollen wir auch so leben. Und dann führt nun dieser Abschnitt, der das aufzeigt im 1. Johannesbrief, geht dann in eine sehr ernste Beschäftigung mit dem Thema Sünde, und die möchte ich euch heute Morgen zumuten, auch wenn es Sommer ist. Beschäftigung mit dem Thema Sünde. Und zwar im 1. Johannesbrief, wer eine Bibel hat, darf das gerne mit aufschlagen. Und es ist vielleicht gut, wenn ihr das eine und andere dann noch nachlest, dass ihr dann nicht denkt, ja, der übertreibt jetzt hier vorne, sondern dass ihr selber seht, was da eigentlich steht. 1. Johannes Kapitel 3, Verse 4 bis 10. Da heißt es, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist, mit Jesus, und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Tja, klare Worte, die Johannes spricht. Und das sage ich, das typisch für ihn. Dass er ganz deutlich und prägnant sich ausdrückt. Johannes beschreibt zuerst einmal das Wesen der Sünde. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist im Wesen, in seinem Wesen eine Auflehnung gegen Gott. Oder in eurer Übersetzung steht dann vermutlich Gesetzlosigkeit. Das ist die grundlegende Beschreibung von dem, was Sünde ist. Sünde ist Ausdruck des autonomen Menschen, der auf sich selbst gestellt lebt und entscheidet, der nicht nach Hinz und Kunz fragt und schon gar nicht nach Gott. Das ist der autonome Mensch, der beziehungslos zu Gott lebt. Das ist der sündige Mensch. Das ist die grundlegende Beschreibung der Sünde. Man kann mit vielen religiösen Handlungen gesetzlos und beziehungslos zu Gott leben. Ein eindrückliches Beispiel bieten da die Pharisäer und Schriftgelehrten. Da sagt Jesus ihnen, die so religiös sind, die so viel beten, die so viele Opfer bringen, so viele Verzehnten. Ihnen sagt er nach außen hin, erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Gegen außen scheint alles perfekt und innen ist das riesige Chaos. Von außen befolgt ihr das Gesetz, so was sich gehört, was man annimmt, das zu einem geistlichen, gläubigen Leben gehört, aber in eurem Herzen seid ihr von Gott getrennt. Hat mir kürzlich jemand erzählt, der hat einen Besuch gemacht für eine Beratung Und die Frau, die hat dann zum Vornherein schon gesagt, dass sie eher zu den begüterteren Leuten gehören in dieser Welt, dass sie sehr vermögend sein und so. Und dann kommt sie an dieses Haus. Das ist alles perfekt, Range Rover vor dem Haus, Motorräder, alles perfekt. Und dann tritt sie ein in das Haus und sie sagt, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. So ein Riesenchaos habe ich noch nie angetroffen. Außen alles perfekt und innen ein Durcheinander, das unbeschreiblich ist. So können Menschen leben. So haben die Pharisäer gelebt. Außen perfekt, auch von außen bewundert von den Leuten und innen ein richtiges Durcheinander, ein Losgelöstsein von Gott. Ein Stolz und Eigensinnigkeit sondergleichen. Und Jesus sagt an einem anderen Ort noch den Jüngern, was eigentlich Sünde ist. Und diese Beschreibung der Sünde gefällt mir fast am besten von allen Beschreibungen. Er sagt nämlich, die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Generalsünde schlechthin. Wer nicht an Jesus glaubt, wer ihm nicht vertraut, der ist zutiefst beziehungslos zu Gott. Er lehnt sogar das ab, was Gott ihm offeriert und ist somit der Sünder, eigentlich der Prototyp des Sünders. Eben dieses Wesen der Auflehnung gegen Gott. Dieser Mensch ist getrennt vom Lebensspender. Und ein solcher Mensch kann nur schlussendlich Lebloses hervorbringen. Ein Sklave der Sünde nennt das Jesus. Der tut Dinge, die Gott nicht gefallen. Also ein hartes Urteil. Und natürlich wäre es schlimm, wenn wir bei diesem Punkt stehen bleiben müssten. Im Grunde leiden alle Menschen an dieser fehlenden Beziehung zum Schöpfer, an der Sünde, die sie von ihm trennt. Und mit vielen verschiedenen Methoden versuchen Menschen, diese tiefe Heimatlosigkeit zu überwinden. Die einen versuchen das religiös, die anderen versuchen das, indem dass sie sich Vergnügen schaffen und indem dass sie das Glück suchen, irgendwie das zu finden, irgendwie auf ein System aufbauen, um dieses innere Vakuum, diese Heimatlosigkeit zu stillen. Aber sie bleiben bei dem gottlos und sündig in ihrem Wesen. Denn niemand kann aus eigener Kraft dieser Sünde, den Folgen der Sünde entrinnen. Und ihr wisst, sagt nun Johannes glücklicherweise, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Jesus hat nun das Problem, das jeder Mensch hat gelöst. Er hat durch sein Sterben und seine Auferstehung die Sünde von uns genommen. Damit ist der Weg frei geworden, wieder in die Beziehung zu kommen zu unserem Schöpfer, wieder Heimat zu finden. Und so sagt auch Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und was das heißt, sagt Petrus, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das hat Jesus getan. Er hat etwas Neues werden lassen. Hast du dieses neue Wesen bekommen? Bist du ein neuer Mensch geworden? Ein Mensch, der von Gott verändert worden ist? Nicht der es aus eigener Kraft versucht hat. Nicht der religiöse Systeme beflissen befolgt hat, nicht der, der viele Opfer selbst gebracht hat, nicht der, der im Vergnügen dieses Vakuum füllen wollte, sondern der, der von Gott verändert wurde. Denn es ist ein reines Erbarmen Gottes und es kann nur geschenkt werden, dieses neue Leben, diese Geborgenheit. Natürlich, lieber würden wir die Erlösung selber erarbeiten. Lieber hätten wir ein Buch, das wir durcharbeiten müssen, und dann heißt es, wenn wir das Buch durchgearbeitet haben, dann sind wir gerettet und kommen in den Himmel. Das wäre uns am liebsten. Dann könnten wir etwas tun. Aber es geht nicht. Es bleibt nur ein Weg, das ist der Weg zu Jesus. Und der Weg zu Jesus heißt, dass wir unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeit eingestehen, unsere Gottlosigkeit. Und das fällt uns sehr schwer, weil genau das an unserer Autonomität nagt. Genau das, was wir irgendwo viel Wert drauf legen und uns doch ins Chaos bringt. Es bleibt für jeden Menschen nur Jesus, denn aus eigener Kraft gibt es kein neues Leben. Und nun folgt eine logische Konsequenz. Jeder, der in Jesus bleibt, mit Jesus lebt, sündigt nicht. Denn wer mit Jesus lebt, der ist ein neuer Mensch geworden. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Vielleicht denken einige, ja, ganz neu. Ich bin immer noch der Alte. Wir sind neu geworden, auch wenn wir manchmal denken, wir seien noch die Alten. Aber wir sind neu, etwas ganz Neues hat begonnen. Und manchmal ist es so, dass wir das nicht mehr wissen, wie neu wir geworden sind, weil wir schon so lange im Glauben sind. Wir sind ja so vergesslich. Wir haben vergessen, wie wir vorher waren. Wir haben vergessen, was uns vorher wichtig war, als wir noch keine Christen waren. Und deshalb ist es manchmal gut, wenn wir uns hinsetzen und darüber nachdenken, wenn wir nicht schon von Kindsbeinen an mit dem Evangelium konfrontiert waren, dass wir uns hinsetzen und überlegen, wie war ich eigentlich vorher? Was waren meine Ziele? Was waren meine Gedanken? Was hat mich beschäftigt, als ich noch nicht Christ war? Was beschäftigt mich heute? Dann werdet ihr staunen. Und ich hoffe es wenigstens. Dann werdet ihr merken, dass ihr neue Menschen geworden seid, die sich mit alten Problemen rumschlagen müssen, aber die sind neu geworden. Das nimmt die Bibel komplett ernst. Ernster, denke ich manchmal, als wir selbst. Was wir verstehen müssen, ist dies, sagt Paulus, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Der alte Mensch ist gestorben mit Christus. Das ist für Paulus gar keine Frage, das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Wir sind neue Menschen. Und wir sind nicht gleich wie die, die nicht an Jesus glauben. Das sagen wir immer so schnell. Wir sind nicht anders als die anderen. Doch wir sind anders, bitte sehr. Hoffentlich sind wir anders. Weil wir neues Leben geschenkt bekommen haben. Weil uns Gott neu gemacht hat. Das steht in der Bibel felsenfest. Es ist wie das Bild von der Raupe. Das ist so ein schönes Bild, was eigentlich darstellt, was Gott mit uns macht. Die Raupe, die kriecht irgendwo auf den Bäumen rum, fällt auf den Boden, kriecht wieder irgendwie hoch. Mal äußerlich ist ein elendes Leben. Sie muss einfach unten durch. Und sie hat noch keine Ahnung von dem, was sie erwartet. Und plötzlich verpuppt sie sich und dann fliegt sie weg. Plötzlich kann sie über all das Tal, wo sie rumgekrochen ist, kann sie drüber wegfliegen und einfach die Aussicht genießen. Das ist das neue Leben. Das ist mir auch so deutlich geworden, als ich mal im Skiurlaub war mit einer Freizeit. Da waren wir in Lungen und da war alles bedeckt. Furchtbar mühsam. Und dann, wenn man eine Freizeit hat, dann muss man gucken, dass die Leute in Bewegung sind, nicht rumsitzen, weil sonst bekommen die Lagerkoller. Also haben wir gesagt, wir gehen. Dann sind wir in diese Bergbahn gesessen und sind hochgefahren, dickster Nebel. Und plötzlich hat sich der Nebel aufgelöst und blauer Himmel. Als wir da unten waren, hätte sich kein Mensch vorstellen können, wie schön das dort oben ist. Niemand wäre gegangen, niemand wollte in diesen Nebel hineinsitzen. Aber dann war die Sonne da. Und oft kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein anderes, neues Leben das ist, das Gott uns gibt. In diesem neuen Leben gelten auch andere Regeln. Wer in Jesus bleibt, sündigt nicht, sagt auch Johannes. Ich möchte das am Beispiel vom Stroh deutlich machen. Stroh hatte die Eigenschaft, dass es brennt, sehr gut brennbar ist, und diese Eigenschaft behält es eigentlich. Stroh muss man nur mit einem Zündholz drankommen und schon brennt das Ganze lichterloh. Solange das Stroh aber im Wasser steckt und unter Wasser bleibt, wird man es niemals anzünden können. Es ist unmöglich. Seine Eigenschaft zu brennen ist in den Tod gebracht, in das Wasser hinein. Es kann nicht entzündet werden, obwohl es von der Beschaffenheit brennbar wäre. Aber im Wasser brennt es nicht. Aber nimmt man es aus dem Wasser heraus und trocknet man es, so ist es sofort wieder fähig zu brennen. Das ist ein wunderbares Bild. Wenn wir in Jesus bleiben, dann brennen wir nicht. Dann können wir ein Leben führen, das ihm gefällt. Wenn wir Jesus verabschieden und Jesus sagt, komm, guck weg, ich möchte jetzt zwar ein bisschen Christ sein, aber ich möchte nicht, dass du zu fest in mein Christsein hineinguckst, ich möchte jetzt doch noch das und das selber machen, dann muss ich mich nicht verwundern, wenn es dann da und dort brennt. Wir können nicht aus eigener Kraft heilig sein, sondern nur in dem, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Die Gemeinde stand unter massivem Druck, an die Johannes schrieb. Von Irrlehrern, die sich da breit machten und die Gemeinde verführen wollten mit falschen Gedanken. Und deshalb muss Johannes hier einiges klären. Und er sagt, liebe Kinder, lasst euch nicht irreführen. Es sind Leute da in der Gemeinde und nun die Gemeinde, die wollen euch Dinge erklären, die falsch sind. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt. Nun wird Johannes noch deutlicher. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, vom Teufel. Der Teufel sündigt von Anfang. Es entspricht seinem Wesen, er ist ein Lügner und ein Mörder und er sündigt, seit es ihn gibt, seit er sich abgewandt hat von Gott. Und seit Gott die Welt erschaffen hat, ist Satan, der Gesetzlose, schlechthin am Werk und er hat sein Werk begonnen mit Eva, die er zu verführen vermochte, und er wird seinen Höhepunkt erreichen im Antichrist. Aber seine Machenschaften mögen noch so beeindruckend sein, sie werden keinen Bestand haben, denn Jesus ist gekommen, um eben diese Werke des Teufels zu zerstören. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, sagt Johannes. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Vorerst zerstörte Jesus die Werke des Teufels in unserem eigenen Leben, nämlich, dass er unsere Sünde uns wegnimmt. All das, was unser Leben zerstören wird, hat Jesus uns weggenommen. Da hat er zuerst einmal eingegriffen und die Werke des Teufels bei uns zerstört. Der Teufel hat keine Macht und keine Herrschaft mehr über unserem Leben. Da wehre ich mich immer wieder. Wenn ich höre, wenn Christen sagen wollen, dass der Teufel eine Herrschaft, ein Herrschaftsrecht hat im Christen, das hat er nicht. Dieses Werk ist zerstört. Jesus wird aber auch sämtliche andere Werke des Teufels zerstören, inklusive dem Teufel selber, wie das in der Offenbarung steht. Der Teufel wird aber auf der Welt noch wüten, und das ist ein Unterschied. Er wird mich nicht antasten können in meiner tiefsten Persönlichkeit. Er wird mir meine Rettung nicht streitig machen können. Aber wir wissen, dass der Teufel, auch wenn er besiegt ist, in dieser Welt noch seine Machenschaften treibt. Er kann sogar dafür sorgen, dass die an Jesus glauben behindert werden, zum Beispiel durch Unfälle, durch körperliche Verletzungen. Sogar durch Krankheit. Da möchte ich etwas euch sagen, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn jemandem, einem Christ etwas Schlimmes passiert, wir zu schnell darüber nachdenken, was hat er wohl falsch gemacht, dass ihm das jetzt zustoßen muss. Da sind wir So schnell suchen wir die Schuld bei dem, der einen Unfall hatte. Da ist eine Missionarin verunfallt, die haben wir gut gekannt. Die ist mit einem Ferienbus von einer Freizeit zurückgefahren, das gab einen schweren Unfall und sie hat bis heute Behinderungen. Das ist eine Frau, die ihr Leben in der Mission investiert. Wenn ich jetzt hier noch frage, ja, was hat die denn falsch gemacht? Ja, was habe ich denn falsch gemacht? Es ist einfach zu einfach und zu schnell. Der Teufel hat seine Machenschaften und er kann uns äußerlich tangieren, innerlich nicht. Aber er kann uns tangieren. Und das heißt schon in der Offenbarung, sagt Jesus der Gemeinde in Ephesus, der Teufel werde die Gläubigen ins Gefängnis werfen. Er kann noch wüten und er kann sogar gegenüber den Gläubigen wüten. Und wir würden vielleicht manches in unseren Gemeinden und in unserem Leben besser begreifen, wenn wir begreifen würden, dass der Teufel nach wie vor der Widersacher Gottes ist und Machenschaften unternimmt, um die Gläubigen einzuschüchtern und die Gemeinden zu hindern, dass sie miteinander streiten und weiß ich was. Wir sollten mal lieber vielleicht sagen, halt Leute, passen wir auf, dass, was auch der Paulus sagt, dass der Widersacher nicht den Sieg davon trägt. Indem er es nämlich schafft, uns durcheinander zu bringen. Und indem er es schafft, dass wir Gläubigen schlechte Gewissen aufdrücken, die schon genug zu tragen haben mit dem, was sie zu tragen haben. Ich sage, ich weiß schon, dass Gott eingreifen kann und dass auch Krankheit, dass das möglich ist oder ein Unfall, dass Gott durch so etwas zu mir sprechen will. Das schließe ich gar nicht aus. Aber das muss nicht immer sein. Es kann durchaus auch der Widersacher sein, der die Diener Gottes aus dem Verkehr ziehen will und unter irgendwelchen Gründen, die wir in der geistlichen Welt noch nicht verstehen, nicht begreifen können, ist es halt jetzt einfach so. Wir sind einfach nicht im Himmel. Und es gibt Flugzeuge, die abstürzen und da sind eine Menge Christen drin. Sogar Missionare, ich weiß auch nicht warum. Ich kann nicht einmal sagen, wenn ich lang leben will, ich will Missionar werden. Dann lebe ich länger, weil Gott mich dann besonders beschützt. Funktioniert auch nicht. Die Werke des Teufels können uns heute noch behindern. Und dies hat nichts, in erster Linie mal nichts mit unserem Grad an Geistlichkeit zu tun. Und unsere erste Reaktion, wenn jemandem etwas zustößt, einem Christen. Was ist das? Was ist die erste Reaktion, die bei uns ausgelöst werden sollte, wenn jemandem von uns etwas zustößt? Erbarmen. Mitgefühl. Das ist die Forderung von uns. Mitgefühl, nicht, ah, oh, was hat er jetzt gemacht und der hat doch damals hat er so eine blöde Bemerkung gemacht. Das ist vielleicht die Strafe Gottes. Mitgefühl. Und einem, dem man nicht eine offensichtliche Sünde nachweisen kann, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein mit Deutung. Warum jetzt das geschehen? Auch dann, wenn sogar Sünden vorliegen. Ich kenne Leute, die sündigen so offensichtlich und denen geht es so gut, obwohl sie offenbar sagen, sie sind Christen. Es gibt Leute, die leben nicht in Sünde und es geht ihnen schlecht. Sie haben gesundheitliche Probleme. Tja, das Leben ist nicht so einfach. Es ist halt so. Und ich möchte auch noch deutlich sagen, wenn ich jetzt heute auch von Sünde spreche, dann spreche ich nicht vom schlechten Gewissen, sondern spreche ich von Sünde, die wir tun, die wir benennen können. Und so spricht auch der Johannes, wenn er von Sünde spricht, spricht er von Sünde, die man benennen kann. Ich habe gestohlen oder ich habe gelogen oder ich habe Ehebruch begangen oder ich habe das getan. Ich kann das formulieren. Ich habe nicht ein komisches Gefühl, so ein komisches Schuldgefühl und ich kann es nicht verifizieren. Es gibt da Christen, die haben einfach Schuldgefühle, weil sie so hochsensibel sind. Sie können irgendetwas Falsches gemacht haben, aber sie wissen nicht was. Dann sind sie schon mal auf Vorschuss schuldgefühlig. Was macht einem kaputt? Schuld ist etwas Konkretes, das kann man formulieren. Entweder habe ich es getan, oder ich habe es nicht getan. Eines wird der Teufel nie antasten können, das ist unsere Rettung. So sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Aber sie können das irdische Leben nehmen, das ist eine Realität. Bleiben wir Jesus also treu, ob es uns gut geht oder nicht. Und nun hält Johannes noch einmal fest, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Und Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Mit voller Schärfe formuliert Johannes hier, wie es sich verhält, dadurch, dass wir von Neuem geboren sind. Er macht deutlich, wie ernst er das neue Wesen nimmt, das wir durch den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha bekommen haben. Er rechnet voll und ganz mit der Realität des neuen Menschen. Der neue Mensch tut keine Sünde. Ja, er kann nicht sündigen. Habt ihr euch auch schon aufgefallen? Johannes, er kann nicht sündigen. Hier wird uns die Verwerflichkeit der Sünde mit ganzer Wucht vor Augen geführt. Und vermutlich denkt jetzt mancher für sich, so kann das doch nicht wirklich gemeint sein. Wenn das so zu verstehen ist, dass er nicht mal sündigen kann, dann bin ich gar kein Christ. Weil ich kann sündigen. Wer kann denn ohne Sünde leben? Und dann muss ich mich noch fragen, weil ich ja nicht allein dastehen muss, gibt es dann überhaupt noch Christen? Unsere Erfahrung scheint uns etwas anderes zu lehren als das Wort Gottes, was wiederum nicht besonders ist, wenn das Wort Gottes etwas anderes lehrt als unsere Erfahrung. Aber nun wollen wir versuchen, das einzuordnen, wie dieses Wort Gottes hier verstanden werden will. Denn viele Einwände, die dem einen oder anderen gekommen sind, entspringen nicht nur der eigenen Erfahrung, sondern auch dem Wort Gottes. Sogar im Johannesbrief gibt es scheinbare widersprüchliche Aussagen. Da heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das heißt, wir können gar nicht sündigen. Und nachher heißt es aber, wenn wir behaupten, dass wir keine Sünde haben, verschließen wir uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Das steht im ersten Kapitel des Johannesbriefes. Hier meint Johannes, da muss man die Sprache des Johannes und die Lehre ein bisschen kennen, die dahinter steht. Hier meint Johannes, wer sagt, er sei ohne Sünde, spricht Johannes von der Ursünde, von dem, dass der Mensch von Gott gelöst ist. Und da war die Gemeinde mit Menschen konfrontiert, die sagten, wir sind nicht verloren. Der Mensch ist im Kern gut. Wir benötigen keine Vergebung. Jesus ist für uns eigentlich da, um in der Erkenntnis zu wachsen, nicht um erneuert zu werden, weil wir brauchen das nicht. Wir sind nicht von der Sünde gezeichnet. Das haben diese Leute behauptet und deshalb sagt Johannes, und wer das behauptet, der sei ohne Sünde. Praktisch, er braucht die Vergebung von Jesus nicht. Er sei auf das Kreuz und auf Verstehung nicht angewiesen. Der ist ein Lügner, der macht Gott zum Lügner. Also es geht hier um die Verlorenheit, um den Zustand. Wer das behauptet, die Verlorenheit des Menschen. Und von einzelnen Sünden, nennen wir sie mal Tatsünden, spricht Johannes auch. Er sagt dann, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, das haben wir Glück gehabt, oder? Wenn jemand doch eine Sünde begeht, das ist doch noch möglich, dass ein Christ eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, der Gericht. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht, sie werden also Bruder und Schwester genannt, es werden nur die Gläubigen genannt, also sie können sündigen, soll er bei Gott für sie eintreten, Gott wird ihnen das Leben geben. Die beiden Stellen beziehen sich nun auf die Tat einer Sünde. Wenn jemand einmal sündigen sollte, dann gibt es eben die Möglichkeit der Vergebung. Und vielleicht atmet jetzt der ein oder andere auf, der jetzt schon langsam an sich zu zweifeln begann und gesagt hat, jetzt kann ich dann mein Christsein an den Nagel hängen. Und das ist auch gut so, nicht das Christsein an den Nagel zu hängen, sondern aufzuatmen. Es gibt Vergebung, wir sind nicht vollkommen. Aber was wir nicht dürfen, deshalb glaube ich, hat der Johannes das so scharf und so knallhart formuliert. Wir dürfen nicht sagen, schön, ich darf also noch sündigen. Das will das Neue Testament überall verhindern. Diese Überlegung, ich darf noch sündigen, ist falsch. Sie entschärft die Verwerflichkeit der Sünde. Sünde wird dann zu etwas gemacht, das einem zustößt. Sünde, die einem passiert. Wenn Johannes hier in unserem Abschnitt von der Sünde spricht, die wir nicht tun können, dann meint er, dass wir als Christen nicht in der Sünde verharren können. Schon gar nicht bejahen. Sondern dass wir die Sünde hassen und wenn sie vorkommt, dass wir sie angehen. Und das merken wir. Wir haben eine Sensibilität in uns durch den Heiligen Geist, wo wir Dinge erkennen und erkennen, dass es Sünde ist, das uns vorher eigentlich kalt gelassen hat. Das ist Gottes Werk. So steht im Vers 3 unmittelbar vor unserem Abschnitt, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Also es ist eine Arbeit. Er hält sich fern, es passiert nicht automatisch. Jeder, der in Christus ist, der zeichnet sich dadurch aus, dass er sich reinhält und der Sünde keinen Raum gewährt. Wenn Menschen, die Jesus kennen, sündigen, ist das, die Jesus nicht kennen, wenn die sündigen, ist das eine natürliche Sache, es entspricht ihrem Wesen. Es ist wie mit der Raupe. Es ist ganz selbstverständlich, dass die Raupe am Boden rumkriecht. Und genauso selbstverständlich ist es, dass der Schmetterling fliegt. Was würden wir sagen, wenn ein Schmetterling am Boden rumkriecht und nicht mehr fliegt? Dann würden wir sagen, stimmt etwas nicht mit dem? Der ist krank. Den hat es erwischt, der hat irgendetwas falsch gemacht, der muss fliegen, der ist zum Fliegen geboren, nicht zum Kriechen. Und es ist tatsächlich möglich, dass wir Christen wieder kriechen können. Und da sehen wir die Christen, die kriechen, und wir denken, nee, da stimmt etwas nicht, der ist ja krank. Das ist unnatürlich, was da passiert. Bei einem Nicht-Christen sage ich, das ist ganz natürlich, eine Raupe ist eine Raupe. Was soll die anders machen, als kriechen und Blätter fressen? Wenn hingegen ein Christ eine Sünde begeht, so ist es völlig unnatürliche Sache und widerspricht 200%ig. Der Same, das was Gott in uns hineingelegt hat, durch seinen Heiligen Geist, schlägt in uns Alarm, bevor wir sündigen. Da bin ich der tiefen Überzeugung. Wir müssen bewusst Signale übertreten, wenn wir sündigen. Das glaube ich 1000%. Dass Gott uns nicht einfach in eine Sünde hineinrasen lässt, ohne uns vorher zu warnen. Er wird uns vorher ansprechen. Das kann ganz banal sein. So erzählte mir ein lieber Bruder, der sich einmal des Nachts ins Wohnzimmer setzt und heute sind ja die Filmkanäle so, gibt so viele Möglichkeiten. Und er setzte sich dahin, um einen Sexfilm anzusehen, so in einem einschlägigen Fernsehkanal. Und dann ging seine Frau, ist offenbar nochmals erwacht, ging am Wohnzimmer vorbei und fragt, was machst du? Dies war für ihn Zeichen genug, den Fernseher abzustellen und ins Bett zu gehen. Er hat es kapiert. Wir können Signale aber auch übertreten, was vermutlich schon jeder von uns getan hat und vielleicht auch wieder mal tun wird. Wir können sogar Signale dermaßen übertreten, dass wir für weitere Warnungen unempfindlich werden. Es ist so wie bei einer Achterbahn. Da wird ja der Wagen hochgeschoben. Und wenn dieser Wagen hochgeschoben wird, gut, bei der Achterbahn kann man immer noch sagen, da kann man auch nicht mehr stoppen, aber nehmen wir jetzt an, wir schieben den selber hoch. dann gibt es ja so viele Stationen, wie soll ich den wirklich hochschieben, ist noch so weit, und nachher geht es dann steil runter. Und wenn wir den aber weiterschieben, 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 dann auf der Höhe sind, dann geht es runter. Dann geht es runter. So ist das mit der Sünde. Wir können als Christen Signale übertreten und übertreten, bis der Wagen nachher so in Fahrt kommt, dass wir ihn nicht mehr stoppen können. Und dann sagen wir, ach, wir sind arme Menschen, wir können der Sünde nicht widerstehen. Ja, könnte ich auch nicht mehr. Wenn ich ins Internet gehe und im Internet mich auf Pages einlogge, wo so einschlägige Bilder kommen, dann kann ich euch garantieren, dann ist bei mir, kommt der Punkt, wo die Sicherung durchbrennt, auch. Dann kann ich auch nicht mehr anders, habe ich das Gefühl. Aber der Fehler ist passiert, da wo ich mich eingeloggt habe. Dann habe ich die Tür geöffnet. Deshalb ist es wichtig, dass wir bei den ersten Signalen reagieren. Dort haben wir die Kraft. Dort haben wir das Durchsetzungsvermögen. Und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Den Männern möchte ich sagen, und auch übrigens heute muss man auch das den Frauen sagen, wenn ihr auch in Ausgang geht mit dem anderen Geschlecht und nicht mit eurem eigenen Ehepartner, dann sollt ihr wissen, ich sage jetzt nicht, dass man das generell nicht darf, aber ihr sollt wissen, das könnte ein erster Schritt sein. Es könnte sein. Es ist vielleicht besser, wenn du deinen Partner mitnimmst. Wir sind nicht so gut, wie wir denken. Und wir haben Stimmungen und Gefühle nicht immer so im Griff, weil das sind zum Teil chemische Prozesse, die einfach ausgelöst werden durch bestimmte Umstände. Und wir halten dann das für die letzte Wahrheit. Wir müssen frühzeitig wissen, wo wir zu stoppen haben. Und was wir tun wollen und was nicht. Der radikale Bruch mit der Sünde, das ist ein Merkmal der Kinder Gottes. Johannes kämpft hier nicht gegen den Ängstlichen, der immer Angst hat, dass er sich versündigt und in der Angst vergeht, sondern gegen den frechen Sünder. Der meint, er könne einfach alles machen. Nicht gegen den Schwachen, sondern gegen den vermeintlich Starken, die Gemeinde verführen wollen. Christen, die die Fürbitte ihrer Brüder und ihrer Schwestern brauchen, weil sie unter ihrer Sünde leiden, sind hier auch nicht gemeint. Die appellieren an den Fürsprecher, sie sind keine Teufelskinder. Wer aber gottwidrige Sünde als keine Sünde hinstellt, der zeigt, wo er steht und woher er kommt. Wer frech sündigt, willentlich sündigt, kann nicht von Gott gezeugt sein. Johannes sagt, daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Wenn wir leichtfertig mit Sünde umgegangen sind, dann sollten wir erschrecken. Dann haben wir den Fürsprecher. Da möchte ich euch ans Herz legen, dann bringt doch das in Ordnung. Manchmal sind Sünden, die schleifen wir so am Rand mit. Wir wollen sie nicht wahrhaben. Ich kann das an einem Beispiel noch deutlich machen. Und zwar, ich habe ja mal wieder versucht, etwas abzunehmen. Und dann habe ich so eine Methode, ich wiege mich immer am Dienstag. Das ist mein Tag, wo ich auf die Waage stehe. Und dann ist das wunderbar, wenn das runtergeht. Jede Woche ein halbes Kilo oder ein Kilo, da steht man immer auf die Waage und denkt, ah, super, mal sehen, wie das jetzt diese Woche war und so. Und dann habe ich gemerkt, jetzt hat der Trend irgendwie so eine Kehrtwende gemacht. Jetzt merke ich, das geht das wieder aufwärts. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Was ganz Einfaches. Was? Ich stehe nicht mehr auf die Waage. Warum? Weil ich die Wirklichkeit scheue. Ich will das gar nicht sehen. Ich will nicht sehen, dass ich jetzt wieder 5 Kilo mehr habe als vorher. Das frustriert mich, stehe ich nicht drauf. So ist das manchmal mit unseren Sünden. Wir gucken sie gar nicht genau an. Vielleicht, weil sie uns wirklich gefallen, weil Sünde auch etwas Schönes hat, sonst würden wir es nicht tun. Und wenn wir den Sünden in die Augen blicken, dann müssten wir etwas ändern. Das heißt, wenn ich auf die Waage stehe und immer noch abnehmen will, dann müsste ich ja mich wieder anstrengen. Aber das will ich jetzt im Moment nicht, also stehe ich noch nicht drauf. Ich stehe dann erst wieder drauf, wenn ich wieder innerlich entschlossen bin, ich will wieder alles dran setzen, sonst bin ich nur frustriert. Und so können wir auch in unserem Leben Sünden einschleichen lassen, die dann einfach so mitschwimmen. Aber wir sollten ihnen in die Augen sehen und sie in Ordnung bringen. Gott wird uns helfen und es wird uns gut tun. Ich bete mit uns. Ja, Vater, das, was Johannes hier schreibt, ist ein strenges Wort. Was für uns gar nicht so leicht ist, das zu verstehen, dieses Absolute, der kann nicht sündigen. Herr, wir wissen ja selber, wir können es. Wir sind leider noch zu vielen in der Lage. Aber wir wollen lernen, einfach ein Leben zu führen, das dir gefällt. Und es freut uns auch, dass gerade im selben Brief, wo das so klar gegeißelt wird, das Leben in der Sünde, gerade in diesem Brief steht auch, dass wir dich als Fürsprecher haben. So hilf uns in unseren persönlichen Belangen, da wo wir, jeder für sich vielleicht auch im Stillen am Kämpfen ist, dass wir den Kampf nicht aufgeben. Dass wir ein Leben führen, das sich wirklich unterscheidet von unserem alten Leben. Das tut es auch, denn du lebst in uns und du hast uns neues Leben geschenkt. Schenke, dass wir als Schmetterlinge nicht am Boden kriechen, sondern hoch in der Luft fliegen und es genießen, deine Kinder zu sein.